Liebe Gemeinde, bevor ich mit der Predigt einsteige, habe ich gedacht, dass wir heute den Gottesdienst mal ein bisschen auflockern und ich etwas zu essen verteile, dass jeder von euch sich mal ein halbes von diesen süßen Brötchen nimmt. Du möchtest nicht. Ich bitte euch, sie mal in der Hand zu halten, sie zu fühlen, vielleicht mit geschlossenen Augen, mal dran zu riechen. Vielleicht auch darüber nachzudenken, dass diese Brote heute Nacht von jemandem in frühen Morgenstunden gebacken wurden. Ich habe sie gestern noch bestellt beim Bäcker, kurz vor Ladenschluss kam die Bestellung noch rein. Oh, Entschuldigung. Es besteht nicht die Verpflichtung, sie aufzuessen. Es geht nur um die Haptik, um den Geruch, um den Geschmack, wenn ihr ihn denn mögt. Oh, du kriegst auch eins. Ich komme mal direkt zum Predigttext für den heutigen Sonntag. Dieser Text ist so kurz, dass man ihn sich relativ einfach merken kann. Psalm 34, Vers 9. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Und das ist sogar nur der halbe Vers von Vers 9. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Das, was ich heute in dieser Predigt machen will, das ist jetzt keine große Exegese, das heißt keine große Auslegung dieses Verses oder dieses Teilverses sogar nur im Kontext eines Psalms oder in seiner Zeit, sondern ich bleibe gleich bei diesem allerersten Wort stehen, beim Schmecken. Das ist der Grund, weshalb ich euch gerade oder wir euch gerade etwas zu essen verteilt haben. Schmeckt die Freundlichkeit Gottes. Eine merkwürdige Formulierung, eine sehr körperliche Formulierung für ein eigentlich spirituelles, ein gar nicht so sehr materielles Geschehen. Freundlichkeit schmecken. Das kann nur Bildsprache sein, ist mein erster Gedanke. Und in mir regt sich auch ein merkwürdiger Widerstand, denn ich habe auch die Worte des Paulus aus dem Römerbrief im Kopf, in denen er die geringe Bedeutung von Essen und Trinken deutlich macht. Wir lesen in Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes, es ist nicht Essen und Trinken, sondern es ist Frieden, Gerechtigkeit und Freude im Heiligen Geist. Ist also diese ganze Körperlichkeit, sind diese leiblichen Genüsse nicht also doch unwichtig? Können wir sie also vergessen? Sollten wir uns nicht viel eher auf das Wohl unseres Seelenlebens konzentrieren? Aber so stimmt es nicht. Paulus ist mit diesen Worten im Römerbrief auf ganz anderen Wegen unterwegs. Er argumentiert in einem ganz anderen Kontext. Und ich habe festgestellt, wenn man anfängt, auch nur einen Hauch Bibel zu lesen, dann entdeckt man wirklich Erstaunliches. Wenn man dieses Buch aufschlägt, dann findet man fast auf jeder Seite einen Beleg dafür, wie deutlich Schmecken, wie deutlich Essen und Trinken das Leben durchzieht. Und man wird feststellen, dass Essen und Trinken tatsächlich Freundlichkeit Gottes ist. Nun ist das ein zugegeben ziemlich großes Thema. Eingrenzung scheint also notwendig. Und so möchte ich in dieser Predigt heute so Kreise ziehen und sie eingrenzen und mal starten im täglichen Leben, bevor ich mich dann einmal quer durch die Bibel mit euch durcharbeite. Es dauert heute vielleicht ein bisschen länger. Sag mir, was du isst und ich sag dir, wer du bist. Es gab einmal einen französischen Gastrosophen, das heißt einen Philosophen der Gastronomie. Irre, sowas gibt's tatsächlich. Ich glaube, wenn ich nicht Pastor geworden wäre, dann wäre das mein zweiter Berufswunsch gewesen, ein Gastrosoph. Und dieser Gastrosoph, der stellte bereits im Jahr 1826 in einem seiner super Bücher, die er veröffentlicht hat, fest, dass die Art und das, was wir essen, mit wem wir essen, wie wir essen, wann wir essen unheimlich viel über unsere Kultur aussagt. Ich kann leider den Namen dieses Mannes nicht aussprechen, weil mein Französisch furchtbar ist. Darum erspare ich mir das an dieser Stelle. Der, der den Namen wissen will, der kann mich nach der Predigt gerne ansprechen, dem kann ich es dann zeigen. Es steht hier in meinem Skript. Essen ist Kultur. Man braucht hier nur mit der Frage anfangen, wer sitzt wo am Tisch? Wenn es denn einen Tisch gibt in der jeweiligen Kultur. Das sagt was über Hierarchien aus, über Ordnung oder eben über die Nichtachtung von Hierarchien oder das Nicht-Wahrnehmen-Wollen von Ordnung. Man fragt sich weiter, wer bereitet das Essen vor? Und dann weiter, wer serviert das Essen? Wer bekommt zuerst? Welche Speisen werden in einer Kultur überhaupt angerichtet? Wer darf am Tisch reden? Ich wünschte, das wäre in manchen Familien geklärt, diese Frage. Wer räumt ab? Darüber müsste man vielleicht auch nochmal sprechen bei uns zu Hause. Also wer räumt ab und wer macht die Kochstelle oder die Küche sauber? Wenn man diese Fragen innerhalb einer Kultur beantworten kann, dann hat man viel gelernt über eben diese Kultur, über Geschlechterrollen, über Hierarchien und über das Miteinander innerhalb von Familien, aber auch unter Bekannten und Freunden. Und wenn man dann noch auf die Teller oder in die Töpfe schaut, dann lernt man noch mehr etwas über die Geschichte dieser jeweiligen Kultur kennen. Warum werden Speisen beispielsweise in einer Kultur so oder so zubereitet und nicht wie in einer anderen Kultur? Warum essen wir dies, aber nicht das, weil das essen ja die anderen und das ist ja eklig. Ein Beispiel, für den Durchschnittsdeutschen geht ja fast nichts über ein Mettbrötchen mit Dickzwiebeln drauf. Für uns Deutsche völlig normal. Anderen Kulturen wird schon allein bei der Vorstellung an ein Mettbrötchen mit Zwiebeln speiübel. Die Vorstellung, rohes Fleisch zu essen, da wird ihnen schlecht. Das essen wir, aber Hundefleisch oder gegrillte Heuschrecken finden sich bei uns eher selten auf den Tellern. Es bleibt dabei, Essen ist Kultur. Essen ist aber auch Beziehung. Ich habe in der Vorbereitung ein ziemlich cooles Wort gefunden, das mich wirklich fasziniert hat. Es ist das Wort Compagnon. Ich weiß nicht genau, welche Sprache das eigentlich ist, aber es gibt es auf jeden Fall auch im Englischen. Dort heißt es Companion. Der Compagnon ist ja im Deutschen jemand, mit dem man beispielsweise zusammen eine Firma leitet. Ich glaube, das Wort hat auch eine französische Wurzel. Im Ursprung ist es aber eigentlich Latein. Cum oder com heißt mit und panis ist das Brot. Der Compagnon ist also der, mit dem ich das Brot teile. Essen ist Beziehung. Essen ist Beziehung, aber auch auf einer ganz anderen Ebene noch. Man stelle sich ein Familientreffen ohne Essen vor. Das ist für die meisten undenkbar. Essen spielt eine ganz zentrale Rolle, wenn Familien zusammenkommen, aber auch im öffentlichen Leben. Geschäftsessen sind bei uns beispielsweise gesellschaftlich so anerkannt, dass sie steuerlich absetzbar sind. Essen ist der Ort, wo die größten und die besten Deals gemacht werden. Stimmt's, Olli? Ja. Aber Essen ist auch Feiern. Feiern ohne Essen ist nur eine halbe Sache. Und interessant ist, jede Feier hat ihre eigenen Regeln, welche Art von Essen serviert wird. Bei einer WLAN-Party unter Jugendlichen beispielsweise gibt es mit Sicherheit nicht Sachertorte und Kaffee aus dem Fürstenberger Porzellan. Und genauso würde man bei einer Geburtstagsparty nicht lauwarmes Wasser in die Sektgläser schütten zum Anstoßen. Es müssen die Dinge zusammenpassen. Ostern braucht die bunt gemalten Eier und den Osterzopf. Manche Bräuche sind familiär verschieden, doch viele Regeln sind auch gleich. Denken wir nur an Thanksgiving, das die amerikanische Variante von Erntedank. Da gehört einfach ein riesengroßer Truthahn dazu. Und die Aufgaben sind an Thanksgiving noch sehr traditionell und sehr klar verteilt. Wer schneidet den Truthahn an? Der Vater, genau, der Vater schneidet den Truthahn an, ist Ehrensache und er verteilt auch das Essen. Essen ist Feiern. Bei allen Feiern des Lebens gibt es Essen, bei Geburtstagen, bei Hochzeiten. Ja, selbst bei Beerdigungen lädt man die Trauergemeinde im Anschluss an die Beisetzung noch zum Essen ein. Selbst dort ist das Essen ein wichtiger Bestandteil, als erster Schritt wieder zurück ins Leben hinein. Denn Essen erhält das Leben. Dazu später noch ein bisschen mehr. Essen braucht Zeit. Essen auf den Tisch zu bringen, braucht Zeit. Essen, so wie wir es aus dem Supermarkt kennen, herzustellen, braucht Zeit. Ich habe gelesen, dass es etwa nur 3-5% unserer Bevölkerung noch sind, die nur noch direkt mit der Produktion von Nahrungsmitteln, und so heißt das heute ja auch, Produktion von Nahrungsmitteln, verbunden sind. Die anderen 95% haben keine Ahnung mehr davon, aber trotzdem, ob wir es wissen oder nicht. Wir setzen das Tempo für das Wachsen der Saat nicht selbst fest. Wir sorgen nicht für den Regen zur rechten Zeit. Und wir sorgen auch nicht für die richtigen Temperaturen. Die wenigen Menschen, die in unserem Land für uns noch säen und ernten, aber auch züchten und schlachten, die müssen sich immer noch an bestimmte Zeiten halten und an Wetterbedingungen und alles, was man eben so braucht, damit es reif ist zum Verzehr. Und auch wenn in diesem Bereich immer mehr verschoben und manipuliert wird, es bleibt dabei, Essen braucht Zeit. Und als letztes noch, als Vorrede eigentlich nur, Essen gibt unserer Zeit Struktur, jeden Tag. Die meisten von euch haben sicherlich heute Morgen gefrühstückt. Manche vielleicht ein bisschen schneller, weil es schon spät war, aber immerhin. Und da wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben, wird es heute auch noch Mittagessen geben und auch noch Abendessen, wahrscheinlich. Es sei denn, wir entscheiden uns dagegen. Essen gibt unserem Tag Struktur. Aber Essen strukturiert auch unser Jahr, wenn wir es denn wahrnehmen durch die verschiedenen Obst- und Gemüsesorten, die wir kaufen können. Essen ist zentraler, als wir denken in unserem Leben. Essen und Trinken ordnet unsere Zeit, ist beinahe ein Synonym für Feiern. Essen ist Beziehungspflege. Essen und Trinken ist Kultur. Aber es bleibt die Frage, hat Essen auch eine geistliche Komponente? Kann man tatsächlich schmecken, wie freundlich der Herr ist? So, und jetzt steige ich ein mit der Bibel. Und wir beginnen dort, wo jede Predigtlehre sagt, dass man auf gar keinen Fall beginnen soll, weil es die Zuhörer innerlich aufstöhnen lässt, wegen des gefühlt langen Weges, der noch vor ihnen liegt. Wir beginnen vorne, am Anfang bei Adam und Eva und bei der Erschaffung der Welt. Und ich hoffe dabei, dass es euch trotz dieses groben Schnitzers nicht, dass ich euch dabei trotzdem nicht als Zuhörer verliere, auch wenn wir ganz vorne beginnen. In 1. Mose 1, am Ende der Schöpfungsgeschichte, in Vers 29, lesen wir: Und Gott sprach, sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Nahrungsversorgung von Anfang an. Alles war sehr gut. Im paradiesischen Zustand der Schöpfung bildete Nahrung bereits die Grundlage des Lebens. Aber schon am Anfang war Essen nicht beliebig. Es gab Dinge zu essen, die waren nicht erlaubt, obwohl sie zum Essen da waren. Die Frucht vom Baum der Erkenntnis war essbar. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass hier die Erkenntnis so physisch dargestellt wird, dass man sie durch den Mund in sich aufnehmen kann. Essen zur Erkenntnis von Gut und Böse. Wir wissen alle, was als nächstes passiert ist, und eine der Konsequenzen, die dann daraus folgten, hat wieder etwas mit Essen zu tun. Gott urteilt, verflucht sei der Acker, und du sollst dich mühen und anstrengen, dem Acker das tägliche Brot abzugewinnen. Lebensunterhalt wird Plackerei, Essen wird Arbeit. Aber wenn man weiterliest, dann bleibt es dabei. Essen ist und bleibt ein zentrales Thema der Bibel. Und zwar nicht mehr so negativ gewertet wie hier am Anfang. Stattdessen finden wir Essen immer beschrieben als etwas Großartiges und als Momente der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Abraham beispielsweise hat Gäste zu Besuch und er ehrt sie mit dem Besten aus seinem Kühlschrank. Warum tut er das? Weil er ahnt, weil er weiß, dass er in diesen Gästen Gott zu Besuch hat. Und Gott, der einen Menschen besucht, der soll sich wohlfühlen. Der soll das Haus, der soll das Zelt segnen. Essen besiegelt hier ein Bündnis, so wie es heute immer noch in unserer Geschäftswelt Bündnisse besiegelt. Ich gebe dir das Beste von meinem Vieh, ich zeige dir, was ich dir geben kann und du gibst mir was zurück. Rat, Hilfe, Beistand. Und weil Essen in dieser biblischen Kultur selbstverständlich heilig ist, eine heilige Komponente hat, ist es auch nicht verwunderlich, dass Essen auch eine zentrale Rolle am Berg Sinai spielt. In dem Moment, der wohl der wichtigste in der Geschichte Israels mit Gott ist. Eine Szene, die wir gerne überlesen. Als Israel am Sinai den Bund mit Gott schließt, kommen die obersten 70 mit Mose und Aaron auf dem Berg zusammen, um dort in der Gegenwart Gottes zu essen. Sie sahen Gott, heißt es in 2. Mose 24, und sie saßen nieder und aßen vor Gott, nach dem Bundesschluss mit Gott. Und selbst wenn ein Mensch ein Tier für Gott opfert auf dem Altar, so ist ein guter Teil immer noch für ihn selbst. Und er soll ihn essen in der Gegenwart Gottes. So wird es eingerichtet im 3. Buch Mose. Und wenn wir uns dann noch den Jahreszyklus Israels mit seinen Festtagen anschauen, stellen wir fest, es wird unheimlich viel gegessen und getrunken. Zusammengefasst bedeutet Essen im Alten Testament, Gott ist da, mit seinem Segen ist er da. Wer genug zu essen hat, wer in das Land kommt, und wieder geht es um Essen, wer in das Land kommt, in dem Milch und Honig nur so triefen und fließen, der ist gesegnet von Gott. Und auch in der negativen Umkehrung finden wir diese Verbindung zwischen Essen und Segen im Alten Testament, auch im 3. Buch Mose. Dort lesen wir die Drohung an das Volk Israel. Wenn ihr euch von mir abwendet, dann werde ich dafür sorgen, dass ihr nichts zu essen habt. So weit wird es gehen, sagt Gott, dass 10 Frauen in einem Ofen nur Mehl haben, um ein einziges Brot zu backen. Und selbst das ist irgendwann weg. So schlimm wird es mit euch werden, weil ich euch einfach nichts mehr zu essen geben werde. Aber auch von der Hoffnung auf Gottes neue Welt können wir lesen, beispielsweise in Amos 9. Dort lesen wir, dass Gott dafür sorgen wird, dass in der zukünftigen Welt Gottes der Erste sät und der Zweite direkt hinterhergeht und schneidet und ernten kann. Dort wird wieder Reichtum und Fülle sein, wenn sich der Mensch zu Gott wendet. Soweit in groben Zügen das Alte Testament. Schauen wir ins Neue Testament, so finden wir Jesus ständig beim Essen. Nur halt mit den falschen Leuten. Und das bringt ihm ziemlich viel Ärger ein. Es gibt sogar Leute, die sagen, diese eklatante Überschreitung der Essensgebote, mit wem, wann und wie zu essen ist, das hat Jesus am Ende mit ans Kreuz gebracht. Soweit will ich nicht gehen, aber es ist kein Zufall, dass Jesus so viel beim Essen anzutreffen ist. Schauen wir in die Gleichnisse über das Reich Gottes, so enden diese ganz oft mit einem Festessen. Und die Frage ist immer wieder, wer darf mitessen? Zum Beispiel beim großen Festmahl, bei dem dann von den Hecken und Zäunen eingeladen wird. Oder beim Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dort dürfen am Ende plötzlich alle mitessen, auch die, die es nicht verdient haben. Jesus nennt sich selbst an anderer Stelle im Johannesevangelium das Brot des Lebens, die Quelle des Lebens, Wasser des Lebens. Und dann haben wir natürlich auch noch das Passamahl vor Augen, das in sich ja schon ein großes Dankfest an Gott ist. Mit viel Essen und jede Zutat hat eine große Bedeutung. Aber Jesus setzt dem Ganzen dann noch die Krone auf. Er sagt, hier in diesen ganz simplen Dingen, beim Essen, Brot und Wein. Alltagsmahlzeit. In diesen ganz einfachen Dingen schließe ich einen neuen Bund zwischen euch und Gott. Durch mich. Blut und Wein, Leib und Brot. Und jetzt komme ich zu meinem Zielgedanken, zu dem Ende. Essen ist Opfer. In einem ganz anderen Sinn, in einer Analogie, könnte man es vielleicht so sehen. Wir nehmen es als selbstverständlich hin, wenn wir Wurst essen beispielsweise, dass wir dabei etwas Lebendiges töten, damit wir selbst leben können. Wir nehmen es in Kauf, dass für unser Essen, für den Erhalt unseres Lebens, etwas anderes Lebendiges sterben musste. Leben wird erhalten, Leben wird erst möglich durch den Tod eines anderen. Und vielleicht ist das ein alltägliches und doch kraftvolles Bild aus unserem Leben für das, was Jesus ist. Ich gebe mein Leben hin. Mein Tod sorgt für euer Leben. Wie das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, tat er seinen Mund nicht auf. Und es geht noch weiter. Der gleiche Jesus, der auferstanden ist und dann erhöht wurde und als König zur Rechten Gottes sitzt, hält Essen und Trinken für so zentral als Zeichen eines gottgefälligen Lebens, dass sich danach unter anderem entscheidet, wer in seiner Nähe sein darf und wer nicht. Matthäus 25. Kommt zu mir, ihr Gerechten. Ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Oder eben auch nicht. Essen und Trinken, sie sind Leben. Im Alltäglichen beinahe zu banal, um wahrgenommen zu werden. Und doch sind sie auch die Begegnung mit Christus, der sein Leben für uns gab, damit wir leben können. Essen ist das Zeug zum Leben. Darum für heute und vielleicht noch für ein paar Tage, in denen ihr es bewusst wahrnehmt, schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Seht es und fühlt mit euren Sinnen, dass ihr Gesegnete seid von Gott, denn ihr lebt. Ihr lebt von, in und durch seine guten Gaben. Amen.